Und deshalb konnte sie sozusagen das Ganze, wo er sich das so aufgeführt hat, dann sagte sie, dann ist eben halt mein fünftes Kind. Und dann konnte sie das Ganze mit so einer Schutzatmosphäre von Barmherzigkeit dann irgendwie anders einsortieren. Ich habe ja Schlosser gelernt und wenn man da schweißt, kann es ja sein, dass dann eben das Eisen oxidiert. Und da gibt es ja dann so Schutzgasschweißen, damit eben durch die Hitze nicht dann da das oxidiert, damit es eben besser hält. Und so ähnlich hatte ich den Eindruck, hatte diese Frau so einen Schutzmantel um die Seele. Es hat schon auch wehgetan, ja. Und manchmal kam es auch, Mensch, hätte ich doch einen gesunden Partner. Aber letztendlich, der liebe Gott hat sich was dabei gedacht, dass ich sozusagen diesem Mann helfe, überhaupt durchs Leben zu kommen und nicht irgendwann da in der Gosse zu landen. Ja? Also sie hat das Ganze für sich nochmal als Aufgabe formuliert und dadurch ist im Grunde genommen auch über sich hinausgewachsen und sie war auch seelisch gesehen in dem Sinne, also eine attraktive Erscheinung. Ja? Und klar, jetzt für die Kinder war sie natürlich dann der Gesprächspartner schlechthin, eigentlich der Fels in der Brandung. Wenn wir also auf das schauen, ja, was ist in der Lage, tatsächlich das Beste in mir zu wecken, dann können wir sicherlich sagen, am schönsten wäre es, wenn das schon sozusagen über die Eltern und über die älteren Geschwister, falls welche da sind, vermittelt worden ist. Aber als Familienseelsorger kriege ich eben halt mit, auch wenn ich jetzt so die Erwachsenen über ihre Kindheit erzählen lasse, also diesen Fall, den ich eben geschildert habe, das ist eigentlich ein Stück auch die Ausnahme. Also viele sagen, nee, also ich hätte mir manchmal mehr Unterstützung gewünscht, ich hätte mir manchmal mehr gewünscht, dass ich jemanden gehabt hätte, mit dem ich darüber hätte reden können, aber das gab es halt nicht. Oder ich denke an einen 13-Jährigen, der ist mit seinen beiden jüngeren Geschwistern dann von der alleinerziehenden Mutter in eine Pflegefamilie gekommen und dann erlebt er zu seinem großen Erstaunen, ich kann die Erwachsenen ja belasten. Der war so sensibel. Und hat erlebt, einfach seine Mutter mit den beiden Kleinen völlig besetzt. Und hat er für sich entschieden, ich muss meine Probleme mit mir selber ausmachen. Mama muss sich um die Kleinen kümmern. Und jetzt kommt er da, kommen die drei dann in eine Familie und die Eltern sind belastbar, die haben Zeit. Da kann er mit einem kommen, die reagieren nicht irgendwo panisch oder enttäuscht oder sonst was, sondern ja, komm mit allem, was dich bewegt. Irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Und auf einmal geht da so eine Schleuse auf und so alles so kommt dann raus und die Lehrer wundern sich, warum kann denn auf einmal der Junge lernen? Warum hat er keine Lernschwierigkeiten mehr? Ja, wenn der Kopf frei ist, wenn das Herz frei ist, wenn das irgendwo abladen konnte, klar, der hat wieder auch hier oben Grips frei, um dann den normalen Schulstoff zu meistern. Ja. Also von da gesehen glaube ich schon, dass dieses harmlos klingende Thema Erbsünde und Erlösung in der Familienarbeit für mich eigentlich das spannendste Thema ist. Also jeder von uns hat in irgendeiner Form so einen Klotz am Bein, also ein Bild für Erbsünde. Und ich glaube auch alle Eltern haben das Recht, Fehler zu machen. Und von da gesehen kann man immer sagen, ja, manche meiner Sehnsüchte sind unerfüllt worden. Und doch, wenn man mal guckt, jetzt nehmen wir Felix Neureuther, warum ist das so ein Skiass? Seine Eltern waren selber Skiasse. Und diese Begabtenförderung, ja, das wirkt man, merkt man da, was da rauskommt. Wobei sie gesagt haben, in ihrem Haus haben sie nie die Pokale irgendwo stehen gehabt. Also die Kinder wussten gar nicht, was für tolle Skifahrer ihre Eltern waren. Aber so dieses einfach mitfiebern, mit ermutigen, was dafür tun. Und auch diese Kinder nicht ins Gymnasium zu geben, ins Internat, sondern zu Hause eine Möglichkeit zu finden, das war den Eltern ganz, ganz wichtig. Also ich glaube schon, dass da so manches einfach rüberkommt. Und wer also da in dem Sinne sagen kann, doch, ich bin, wenn ich so von anderen das höre, wenn ich dann rückblickend auf meine eigenen Eltern, dann doch sehr dankbar, was sie mir in der Richtung einfach mitgegeben haben an Selbstvertrauen, an Wertschätzung und davon kann ich eigentlich heute noch zehren. Wenn wir mal die beiden Quellen des Selbstwertgefühls anschauen, dann ist eben dieses eine, ich bin wer, weil ich etwas kann, das ist klar. Ja. Und das andere ist eben, ich bin mir, weil ich geliebt bin. Im letzten Herbst kam eine Mutter mit ein paar Pilzen nach Hause und der 18-Jährige fragte so dann, ist das jetzt dein neues Hobby, Pilze sammeln? Und dann meinte sie, nein, mein Hobby bist doch du. Und dann hatte so eine ernste Miene aufgesetzt, ich bin kein Hobby, ich bin eine Lebensaufgabe. Ja. Ist einfach schön, wenn der das so in dieser flapsigen Art, aber da merkt man tatsächlich, der weiß sich einfach von seiner Mutter angenommen und geschätzt, ja. Und das tut einfach gut, ja. Und dieser gleiche Vorgang wiederholt sich dann natürlich nochmal in der Ehe und durch das Verliebtsein ergeben sich im Grunde genommen da nochmal auch ganz massive Veränderungen. Also das Verliebtsein ist gleichsam nochmal, wo die Persönlichkeitsstruktur gleichsam nochmal so plastisch wird wie weiches Wachs. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte mir das doch mal richtig alt. Wo habe ich meinen Zettel? Ja. Ein Arzt hat mal übers Verliebtsein Folgendes geschrieben. Meist akut, manchmal auch chronisch auftretendes, fakultativ ansteckendes, polymorphes, psychovegetatives Syndrom, das mit Tachykardie, Diarrhoe, intermittierenden Schweißausbrüchen, Mydriasis der Pupillen, gesteigerter Erregbarkeit der Meissnerschen Tastrezeptoren, der Epidermis wechselnd stark erhöhten Blutdruck bei gelegentlich in allenfallsweise auftretendem Drang zu kurzfristiger Bettlägerigkeit, ferner mit Gedankenflüchtigkeit, aber starken Fixationen in den Vorstellungsinhalten, Konzentrationsschwäche sowie partiellen Depersonalisierungserscheinungen einhergeht. Dann hat ein Arzt so alle möglichen Sachen zusammengetragen und dann meinte er am Ende, neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass sich die Gehirne von Verliebten unter dem Kernspintomographen genauso verhalten, wie das Gehirn von Leuten, die Kokain eingenommen haben. Also, was er also hier beschreibt mit Herzrasen und Übelkeit und dann wieder mal, nachts ist man putzmunter und kann nicht schlafen, weil man einfach an den anderen denkt, das ist tatsächlich einfach ein schönes Gefühl und wo tatsächlich nochmal auch im Gehirn einfach neue Verschaltungen sein können und diese Lieblosigkeit oder diese chronische seelische Unterernährung, die man vielleicht mitbekommen hat, dass die tatsächlich dort geheilt werden kann. Warum? Weil eben genau in dem Moment, wo zwei zueinander finden, kommt dir die Botschaft rüber, in dem Moment, wo ich zu dir Ja sage, sage ich ja zu 100 anderen Nein und dann bekommt gleichsam mein Selbstwertgefühl einen unwahrscheinlichen Schub. Ja, dieser Mensch hat sich für mich entschieden. Ich kann mich noch daran erinnern, mit 16 war mal so ein Glaubensseminar, 10 Abende und der letzte Abend war dann ein Tanzabend und das eine Mädchen gefiel mir halt besonders gut, als bei der Damenwahl sie dann auch zu mir kam, ja, dann bin ich geschwebt, ja, das war einfach schön. Ja, dieses, dass das also auf Gegenseitigkeit beruhte, das tut einfach gut, ja. Da sagt jemand zu mir Ja, also muss ich ja für den in irgendeiner Form attraktiv sein. Und das tut einfach gut.